Radio Prag Nachrichten.
Die Gewerkschafter fordern Kalouseks-Rücktritt und Überarbeitung der Reformen. Radek John will mit Gewerkschafter Zawadil über soziale Auswirkungen der Reformen sprechen. Der Fall angeblicher Bestechung durch Ex-Umweltminister Drobel wird ad acta gelegt. Die Gewerkschafter werden beim Treffen der Sozialpartner am Montag auch weiterhin verlangen, dass die Regierungsreformen überarbeitet werden. Den Gewerkschaftern zufolge wird beispielsweise die Steuerreform das Defizit der öffentlichen Finanzen erhöhen. Darüber informierte der Chef der Metallgewerkschaft Kovo Josef Strzedula am Freitag nach der Sondersitzung der Führung des Gewerkschaftsdachverbandes CMKOS. Die Gewerkschafter werden zudem verlangen, dass Finanzminister Miroslav Kalousek zurücktritt. Der Chef des Gewerkschaftsdachverbandes des ASO Bohumir Dufek sagte, Kalousek habe provoziert, als er am Donnerstag vor seinem Ministerium angefangen habe, mit den Demonstranten zu diskutieren. Der Chef der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Radek John, will vor den Verhandlungen der Sozialpartner am Montag mit dem Chef des Gewerkschaftsdachverbandes CMKOS, Jaroslav Zawadil, zusammentreffen. Thema der Gespräche sollen unter anderem die sozialen Auswirkungen der Regierungsreformen sein. John zufolge bemüht sich die VV-Partei sozial gerecht zu handeln. Johns Partei präsentiert sich als die linkste der drei Koalitionsparteien. Der Streik im öffentlichen Verkehr hat laut Staatspräsident Václav Klaus den Normalbürgern geschadet und nicht den Politikern, wie es die Gewerkschafter geplant hatten. Klaus brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gewerkschafter für eine bestimmte Zeit auf das Streiken verzichten werden. Das sagte der Staatspräsident am Freitag am Rande der Präsentation einer Festschrift, die anlässlich seines 70. Geburtstags erschienen ist. Die Polizei hat am Donnerstag den Fall der angeblichen Bestechung des abberufenen Chefs des staatlichen Umweltfonds, Libor Michalek, durch den ehemaligen Umweltminister Pavel Drobel ad acta gelegt. Der Kriminalpolizei zufolge geht es nicht um den Verdacht einer Straftat. Darüber informierte am Freitag die Prager Staatsanwaltschaft. Zwischen den Klägern und den Polizisten brach jedoch ein Streit darüber aus, wer dahinter steht, dass der Fall ad acta gelegt wurde. Die Polizisten von der Antikorruptionssektion stimmen der Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht zu. Polizeipräsident Lessi erklärte gegenüber der Tageszeitung Ledowaja Noviny, dass die Polizisten den Ex-Umweltminister Drobel strafrechtlich verfolgen wollten. Sie beabsichtigten, das Abgeordnetenhaus um Drobels Auslieferung zu ersuchen. Die Klägerin sei jedoch, so Lessi, dagegen gewesen. Dem Leiter der tschechischen Zweigstelle von Transparency International, David Ondraczka, zufolge ist das Vorgehen der Staatsanwaltschaft gar nicht vertrauenswürdig. Den schönsten Bahnhof hat die südmährische Stadt Uherské Hradiště. Der Bahnhof hat die meisten Stimmen im Wettbewerb erhalten, der in diesem Jahr bereits zum 5. Mal von der Bürgerinitiative Souznění organisiert wurde. Die Resultate wurden am Freitag im Senat des tschechischen Parlaments bekannt gegeben. Der Bahnhof wurde 1930 von Architekt Karel Dvořák erbaut und mit mährisch-walachischen Motiven geschmückt. In der südböhmischen Stadt Krumau begann am Freitag das 25. Fest der fünfblättrigen Rose. Beim Fest wird an den 400. Todestag von Peter Wok von Rosenberg erinnert. Auf dem Programm des Festes stehen bis zum Sonntag Festumzüge, Ritterturniere, Theatervorstellungen sowie ein Feuerwerk. Zum Abschluss das Wetter am Samstag ist es in Tschechien bewölkt, bedeckt. Vor allem am Abend ist mit Schauern im Osten des Landes zudem mit Gewittern zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das ist heute unser Programm. Rente mit 67. Nach dem Gewerkschaftsstreik vom Donnerstag ist die tschechische Regierung ins Grübeln gekommen. Die Erhöhung des Renteneinstiegsalters könnte gewisse Änderungen erfahren. Unbekanntes Geschichtskapitel. Eine Ausstellung zeichnet die Geschichte von drei Männern aus dem Dorf Lidice nach, die der Rache der Nazis entkommen konnten. Alle drei kämpften auf Seiten der britischen Armee gegen Hitler-Deutschland. Soweit unsere Themen im Tagesecho. Danach bringen wir ihr Tschechisch auf Vordermann und anschließend spazieren wir durch die bemerkenswerten Häuser des Architekten Jan Kotjara von Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Die tschechischen Arbeitnehmer gehen meist vorzeitig in Rente. Kaum einer erreicht die vorgesehene Altersgrenze. Im Schnitt verlassen sie bereits mit 57 Jahren den produktiven Prozess. Und das ist selbst im europäischen Vergleich ziemlich früh. Leisten kann sich das Tschechien aber nicht. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt enorm und die Finanzierung der Renten ist schon heute nicht mehr gesichert. Nun ist die liberal-konservative tschechische Regierung von Premier Petr Nečas dabei, im Rahmen der sogenannten kleinen Rentenreform eine Erhöhung des Renteneinstiegsalters durchzusetzen. Besonders die Gewerkschaften sind aufgebracht. Auch gegen die Anhebung des Renteneinstiegsalters haben die Gewerkschaften bei ihrem Streik am Donnerstag mobil gemacht. Nach den Plänen des Mitte-Rechts-Kabinetts soll schrittweise die Rente mit 67 Jahren eingeführt werden. Gegenwind kommt aber auch von der Opposition. Die Vorstellung, dass die Menschen bis 67 Jahre, 71 Jahre oder gar 75 Jahre arbeiten würden, sei irreal, befand Sozialdemokratenchef Bohuslav Sobotka. Das Renteneinstiegsalter wird in den letzten Jahren ohnehin bereits schrittweise erhöht. Eine tschechische Spezialität dabei, Frauen dürfen die Zahl ihrer Kinder anrechnen. Für Männer ist derzeit bei rund 62 Jahren Schluss und für Frauen spätestens mit 61 Jahren, abzüglich etwa eines Jahres je Kind. Auch das will die Regierung ändern, sodass im Jahr 2041 Frauen und Männer mit 67 in Rente gehen. Die Erhöhung des Renteneinstiegsalters hält Premier Petr Nečas für unausweichlich. Er verweist auf den Druck durch die ungünstige demografische Entwicklung. Die Parameter im derzeitigen Rentensystem müssen dringend geändert werden. Entsprechende Schritte hätte jede Regierung früher oder später vornehmen müssen. Ich bin froh, dass ich an der Spitze einer Regierung stehe, die das Rentensystem nicht nur durch die Brille der nächsten Wahlen betrachtet, sondern einige Legislaturperioden nach vorne blickt. Ursprünglich wollte die Regierung für spätere Generationen sogar eine unbegrenzte Anhebung der Altersgrenze über 67 Jahre hinaus möglich machen. Doch angesichts des Gewerkschaftsprotests hat Premier Nečas beschlossen, diesen Passus nun zu streichen, also noch vor der abschließenden Behandlung der Rentenreform im Abgeordnetenhaus in der kommenden Woche. Es ist das bisher deutlichste Ergebnis des Streiks vom Donnerstag. Die Stimmung verbessert hat es aber nicht. Gewerkschaften und Opposition vermissen eine Differenzierung nach Berufen. Josef Středula, Gewerkschaftsvorsitzender der Metaller in Tschechien, wetterte bei einem Rundfunkauftritt. Da können wir mit den Arbeitgebern ja gleich einen Aufschlag zum Abtransport der Toten vom Arbeitsplatz aushandeln. Das ist nicht zynisch, sondern die Realität. Schon jetzt können wir uns nicht vorstellen, dass jemand in einem körperlich anstrengenden Beruf noch im Alter zwischen 60 und 65 Jahren arbeitet. Fachleute sagen indes, dies sei keine Frage des Renteneinstiegsalters, sondern der Tarifabsprachen in jeder Branche. Bis zum Streik hatte die tschechische Regierung keine Lösung dieses Problems angedeutet. Neuesten Meldungen nach könnten aber nun doch für bestimmte Berufe Ausnahmen geschaffen werden, so wie dies bis Anfang der 90er Jahre war. Damals gingen Bergleute und andere hart arbeitenden Beschäftigten bereits mit 55 Jahren in Rente. Allerdings dürften die Diskussionen kaum verstummen, nur dass es dann wohl darum geht, wer zur hart arbeitenden Bevölkerung überhaupt gehört. Von den aktuellen Problemen machen wir nun einen Sprung in die Geschichte. 69 Jahre sind seit der Tragödie von Lidice vergangen. Das mittelböhmische Dorf wurde am 10. Juni 1942 von den NS-Besatzern dem Boden gleichgemacht. Die Männer aus Lidice wurden vor Ort erschossen, Frauen und Kinder ins KZ verschleppt. Einige Männer aus Lidice kämpften aber in dieser Zeit, als ihr Dorf von den Besatzern überfallen wurde, weit von der Heimat entfernt gegen Nazi-Deutschland. Mit diesen kaum bekannten Fakten aus der Geschichte des Ortes befasst sich eine Ausstellung, die im Bergbaumuseum Mairau im mittelböhmischen Vinařice zu sehen ist. Martina Schneibergova berichtet.
Viele junge Männer aus der Tschechoslowakei gingen 1939 ins Ausland, um gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Darunter waren auch drei Männer aus Lidice. In der Öffentlichkeit sei dies aber bisher wenig bekannt, sagt Zdeněk Kuchyňka. Er leitet das Sladice Heimatmuseum in der mittelböhmischen Stadt Kladno, zu dem auch das Bergbaumuseum Majerau gehört.
Josef Horák a Josef Stříbrný emigrovali v roce 1939.
Die beiden Männer aus Lidice, Josef Horák und Josef Stříbrný, waren Berufsoffiziere. Ende 1939 emigrierten sie. Auf abenteuerlichem Weg über 7 Länder gelangten sie nach Frankreich. Von dort flogen sie gemeinsam mit einigen anderen Tschechoslowaken nach Großbritannien. Sie traten beide der britischen Royal Air Force bei und kämpften in ihren Reihen. Keiner von ihnen war aber Fallschirmspringer und ist auf diese Weise während des Krieges nach Böhmen zurückgekommen. Trotzdem ist der Name von Josef Horák mit der Tragödie von Lidice verbunden.
Protektorátu, přesto tedy vlastně s jeho jménem je spojena lidická tragédie.
Als die Gestapo nach dem Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich nach den Tätern suchte, geriet ihr auch ein Brief in die Hände, der an eine junge Frau adressiert war, die unweit von Lidice wohnte. Der Autor des Briefes wollte bei dem Mädchen den Eindruck wecken, dass er an der Widerstandsbewegung teilhabe. Dieser Brief brachte die Nazimaschinerie in Bewegung. Das Mädchen verriet beim Verhör, sie sei von ihrem Verehrer gebeten worden, Grüße von Josef Horák an seine Familie in Lidice auszurichten. Die Gestapo vermutete, auf der richtigen Spur zu sein, so der Museumsleiter.
Ale na základě této výpovědi vlastně byla.
Aufgrund dieser Aussage wurde die Familie von Josef Horák als erste Lidice von der Gestapo verhaftet. Alle Verwandten von Josef Horák und auch von Josef Stříbrný wurden hingerichtet. Nur Horáks Schwester Anna entging der Hinrichtung, weil sie damals hochschwanger war. Sie gebar im Gefängnis ein Kind und wurde danach gemeinsam mit den anderen Frauen aus Lidice ins KZ Ravensbrück verschleppt. Die Nazis wussten zu der Zeit schon, dass die Heydrich-Attentäter mit Lidice nichts zu tun hatten.
A bylo jasné, že žádné spojení s Lidicemi nemají.
Die Schwester von Josef Horák überlebte den Krieg. Sie heiratete nach der Rückkehr noch einmal. Josef Horák kehrte nach dem Krieg in seine Heimat zurück, emigrierte aber kurz nach der Machtergreifung der Kommunisten von 1948 erneut nach Großbritannien. 1949 kam er dort bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Horáks Freund aus Lidice, Josef Stříbrný, blieb nach der kommunistischen Machtergreifung in der Tschechoslowakei. Von seiner Familie hatte niemand überlebt. Sein Schicksal war während des Kommunismus ähnlich wie das Schicksal anderer Tschechoslowaken, die während des Zweiten Weltkriegs in den Reihen westlicher Armeen gegen Nazi-Deutschland gekämpft hatten. Zdeněk Kuchyňka. Er wurde vom kommunistischen Regime hart verfolgt. Schon 1948 wurde er aus der Armee entlassen und konnte danach keine Arbeit finden. 1976 starb er vereinsamt in Südböhmen. Am wenigsten weiß man über den dritten Mann aus Lidice, der während des Zweiten Weltkriegs im Ausland kämpfte. František Radvanovský nahm an den Schlachten bei Tobruk in Afrika teil. Er überlebte den Krieg, doch sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt.
Die Ausstellung Männer aus Lidice im Kampf für die Freiheit ist im Bergbaumuseum Majerau unweit von Kladno noch bis zum 30. August dieses Jahres zu sehen. Die Ausstellung ist zweisprachig, Tschechisch und Englisch. Sie haben weiterhin Radio Prag eingeschaltet, das Auslandsprogramm des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Und da wir in Deutsch senden, ist Tschechisch eine Fremdsprache. Wir wollen aber jetzt Ihre Fremdsprachenkenntnisse aufbessern. Sie hören unseren Sprachkurs von und mit Markéta Kachlíková. Viel verrate ich nicht, sondern nur, dass es noch einmal um das wichtigste gesellschaftspolitische Ereignis dieser Woche geht.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Wort hat das Leben in Tschechien in dieser Woche beherrscht. Der Streik.
Stavka.
Im tschechischen Ausdruck verbergt sich hinter dem Wort der Wortstamm
stát,
stillstehen, bzw.
zastavit,
stilllegen. Denn die Bänder bleiben stehen und die Arbeit bleibt liegen. Streiken heißt
stavkovat,
die Streikenden sind
stavkujíci
und diejenigen, die sich am Streiken nicht beteiligen, also Streikbrecher, sind im Tschechischen die Streikverderber
stavkokazy.
Organisiert wird der Streik meistens von den Gewerkschaften.
Odbory.
Ihre Mitglieder, also die Gewerkschafter, heißen
Odboráři.
Der Streik ist eine Form Protests.
Protest.
Bei der die Arbeitnehmer kollektiv ihre Arbeit niederlegen bzw. unterbrechen.
Přerušit práci.
Sollten sich alle Arbeitnehmer im Land am Streik beteiligen, dann handelt es sich um einen Generalstreik.
Generální stávka.
Neben dem Streik hatten die Gewerkschafter für Donnerstag auch Blockaden angekündigt. Und zwar unter dem Stichwort
Blockada papalášů.
Womit wir bei einem interessanten sprachlichen Phänomen angelangt sind. Denn
papaláš
ist der abwertende Ausdruck für einen hohen Funktionär. Diese Bezeichnung war vor allem in der kommunistischen Ära lebendig, hat aber bis heute überlebt. Ebenso das sogenannte
papalášské chování,
also eine Verhaltensweise, bei der die hohe Stellung zum Erreichen verschiedener Vorteile missbraucht wird. Über den Ursprung des Ausdrucks
papaláš
gibt es gleich mehrere Theorien. So könnte die hohe russische Mütze
papacha
der Ausgangspunkt sein. Diese Mütze wurde einst von russischen Funktionären getragen. Die andere Theorie nennt ein slowakisches Wort als Ursprung
agraláš.
So wurde zur Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik ein Vertreter der Agrarpartei bezeichnet. Der Wortstamm
pap
käme dann vom slowakischen Verb leer reden.
Papulovať.
Und das war's für heute schon wieder. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Tschechisch-Sprachkurs von Radio Prag. Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová. Und Martina Schneibergová begleitet uns auch noch in den folgenden Minuten. Es geht dabei um einen international anerkannten Architekten und den Wegbereiter der modernen tschechischen Architektur. Als Pädagoge hat er zudem eine ganze Generation von Architekten beeinflusst. Die Rede ist von Jan Kotjara, der sich zudem um den modernen Familienwohnbau verdient gemacht hat. Ende vergangenen Jahres sind 140 Jahre seit Kotjaras Geburt vergangen. Aus diesem Anlass wurde das Jahr 2011 zum Kotjara-Jahr ausgerufen. In einem von Kotjaras ersten Bauwerken wurde diese Woche eine Ausstellung über den Architekten und die von ihm entworfenen Familienhäuser eröffnet. In die Villa Trmal im Prager Stadtteil Strašnice lädt sie Martina Schneibergová im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag. Das Villenviertel im Prager Stadtteil Strašnice ist bis heute erhalten geblieben. Anfang des 20. Jahrhunderts, als dort Architekt Jan Kotjara ein Familienhaus für František Trmal baute, war Strašnice eine selbstständige Gemeinde am Rande Prags, die keine direkte Verkehrsverbindung in die Hauptstadt hatte. Heute liegt die Straße Vilová, in der das von Kotjara erbaute malerische Landhaus steht, unweit der Metrohaltestelle Strašnická. Die Villa ist mit Volkskunstelementen verziert und nicht zu übersehen. In der Eingangshalle im Erdgeschoss ist der Hauptteil der neuen Ausstellung installiert. Die Ausstellung stellt insgesamt 13 Familienhäuser vor, die Kotjara entworfen hat, darunter auch seine eigene Villa, die bis heute in der Straße Hradešinská steht. Kuratorin Kristina Jirátová war bemüht, die Entwicklung des Architekten von seinen ersten Bauten bis zum Höhepunkt seines Schaffens zu zeigen.
Jan Kotjara setzte sich für eine neue Art des Familienwohnens ein. Er studierte in Wien und sah die Architektur im europäischen Zusammenhang. Neu war seine Gestaltung des inneren Raums. In seinen Häusern war nicht nur das Äußere wichtig, sondern es ging ihm sehr um die Gliederung des Raums. Nach Inspiration hat er bei den Landhäusern in England gesucht. Der Einfluss der englischen Architektur Kultur ist an der Villa Thermal beispielsweise deutlich zu sehen. Sie wurde 1903 erbaut. Als Höhepunkt in Kotjaras Laufbahn gelten die Jahre 1907-1908. Zu der Zeit baute er seine eigene Villa in der Straße Radoschinska. Sie ist einfacher als die Villa Thermal und weniger verziert. Als Architekt nutzte er sehr gern Naturmaterial. Von den späteren Bauten lässt sich das Schloss in Radbosch erwähnen, das eher im klassizistischen Geist erbaut wurde. Zu Kutjeras Spätwerk gehört die Villa Stenz im mittelböhmischen Schönori, die 1922 entstanden ist.
Zu den besonders geschätzten Bauten von Jan Kotjera gehört das Museum im ostböhmischen Hradec Králové, das im selben strengen Stil wie Kotjeras eigene Villa in der Straße Hradešínská erbaut wurde. Der Architekt habe es nicht leicht gehabt, als er nach Prag kam, glaubt die Kuratorin.
Er wurde damals von den Architekten, die hier gearbeitet haben, nicht anerkannt. Diese haben sich immer noch mit dem historisierenden Stil in der Architektur beschäftigt und ließen sich meist von der Vergangenheit inspirieren. Kotjara wurde nicht entsprechend geschätzt. Er hätte es verdient, mehr Häuser in Prag zu bauen.
An der Ausstellung über Jan Kotjera beteiligt sich auch das Prager Kunstgewerbemuseum. Seine Mitarbeiterin Daniela Karasová hält Kotjeras Studium bei Otto Wagner an der Wiener Akademie für ausschlaggebend für seine Karriere.
Wien war damals sehr stark auf Großbritannien orientiert. Konkret handelt es sich um die Inspirationen durch Charles Rennie Mackintosh, der den schottischen Jugendstil repräsentiert hat. Er wurde nach Wien eingeladen und hat die Wiener Sezession stark beeinflusst. Zudem verbreitete er in Wien sowie in anderen Städten Europas die Idee des Familienhauses. Gemeinsam mit einigen weiteren Künstlern gehörte er zur Bewegung Art and Crafts. Sie prägten das Konzept eines Familienhauses, das einen Halleneingang hat. Die Treppe führt von dort in die erste Etage. Unten befinden sich die gemeinsamen Räumlichkeiten und oben Privatzimmer, Schlafzimmer und weiteres.
Die Mehrheit der Architekten, einschließlich Kotjera, habe dieses Konzept übernommen und es mit anderen Elementen kombiniert, erzählt Karasová. Anfang des 20. Jahrhunderts war ihren Worten zufolge die Volksarchitektur in Mode. Dies hängt der Kuratorin zufolge mit der großen ethnografischen Ausstellung zusammen, die 1895 in Prag stattfand.
Als Kotjera mit 28 Jahren nach Prag kam, fing er an der Kunstgewerbeschule an zu arbeiten. Für seine Ideen wurde er hart kritisiert. Darum bekam er in Prag kaum Aufträge und konzentrierte sich auf den Bau von Familienvillen. Typisch war für ihn die Verbindung des Interieurs mit dem Exterieur. Gebäude von Jan Kotjera gibt es nicht nur in Tschechien, sondern auch in Deutschland oder in Kroatien. Kotjera entwarf aber auch Industriedesign sowie Möbel.
Einige seiner Möbel sind in der Ausstellung in der Villa Thermal zu sehen. Die Ausstellung ist täglich aus Montag von 10 bis 18 Uhr bis zum 31. August geöffnet. Damit sind wir fast am Ende des heutigen Spaziergangs durch Prag angelangt, indem wir Sie durch die Ausstellung über das Werk des tschechischen Architekten Jan Kotjera geführt haben. Neben der Villa Thermal, in der die Ausstellung zu sehen ist, findet man in Prag mehrere weitere Gebäude, die Kotjera entworfen hat. Beispielsweise das Haus des Verlegers Jan Leichter im Stadtteil Vinohrady, das Mozarteum in der Jungmannower Straße in der Neustadt oder auch das Wasserwerk im Stadtteil Michle. Jan Kotjera starb im Jahre 1923. An seine Arbeit haben einige seiner Schüler angeknüpft. Falls Sie den Namen eines bekannten Architekten kennen, der zu Kotiras Schülern gehörte, dann können Sie uns dies schreiben. Aus den richtigen Antworten wird ein Gewinner eines Buches über Prag ausgelost. Ihre Zuschriften richten Sie bitte an Radio Prag, Vinohradská 12, Postleitzahl 12099, Prag 2, Tschechien. Natürlich können Sie uns auch eine Mail schicken an die Adresse deutsch@radio.cz. In der Sendung über das Dominikanerkloster fragten wir Sie vor einem Monat danach, seit welchem Jahrhundert die Dominikaner im St. Ägidius in Prag tätig sind. Die richtige Antwort lautet seit dem 17. Jahrhundert. Ein Buch über Prag geht diesmal an Wolfgang Bruch aus Schwarzenbach. Herzlichen Glückwunsch.
Unser Spaziergang durch Prag ist zu Ende und leider unsere Berichte aus und über Tschechien auch. Wie Sie wissen, lohnt sich der Blick auf unsere Webseite. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch unter www.radio.cz. Dort finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.